Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Menopause und jetzt? Die meisten denken irgendwie an Hitzewallungen und Stimmungstiefs. Und genau damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Denn tatsächlich ist sie der entscheidende Moment, also die Menopause, um eigentlich Demenz und Herzprobleme abzuwehren. Warum? Weil Hormone wie Östrogen unser Gehirn und Herz schützen. Und wenn sie wegfallen, steigt das Risiko massiv. Die gute Nachricht ist aber, wir können gegensteuern. Wie das genau geht, das erklärt uns heute Dr. Maja Fehling. Sie ist Ärztin und Hormonexpertin. Und sie weiß, wie wir die Wechseljahre nicht nur überstehen, sondern auch nutzen können, um langfristig gesund zu bleiben. Und darüber freue ich mich jetzt sehr, mit dir zu sprechen. Hallo, liebe Maja, schön, dass du da bist.
Hallo, Clarissa. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich finde es nämlich total spannend, weil tatsächlich ist es ja so, die Menopause wird ja häufig dann eher so als eine problematische Phase, ja, gelabelt, ne, dass man da irgendwie sehr viele Nebenwirkungen natürlich irgendwie hat und einem eher nicht so gut geht. Warum sagst du denn jetzt, die Menopause ist eigentlich der beste Weckruf für unsere Gesundheit?
Ja, also tatsächlich will ich, wie du sagst, so ein bisschen das Image fördern von Perimenopause und Menopause. Und deswegen würde ich auch vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Du sagst ja Menopause. In Deutschland ist ja auch der Begriff Wechseljahre, wird dafür häufig verwendet, den ich eigentlich ganz gut finde. Denn Menopause ist eigentlich ein einziger Tag, nämlich der, wenn du ein ganzes Jahr lang deine Blutung nicht mehr hattest. Und alles, was danach kommt, ist postmenopausal und alles, was davor kommt, ist perimenopausal. Das heißt, vieles von dem, wovon wir auch jetzt sprechen oder was du auch schon erwähnt hast, so Hitzewallung und vielleicht auch Stimmungsschwankungen und so, das tritt lange vor der Menopause auf. Das kann bis zu 10 Jahren vorher anfangen, im Durchschnitt so 7 Jahre, 6, 7 Jahre dauert das. Und deswegen finde ich es so mal wichtig, nochmal so ein bisschen einzuschätzen, weil die Menopause hat meiner Meinung nach zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Aber das beginnt auch noch vorher. Und ich glaube, warum Weckruf? Vielleicht haben sich viele davor noch gar nicht so sehr mit der Gesundheit, mit der eigenen beschäftigt. Und plötzlich verändert sich der Körper, obwohl man genauso lebt wie immer. Unerklärliche Gelenkschmerzen, neues Bauchfett, vielleicht plötzliche Wutausbrüche. Und gleichzeitig sehen wir aber auch unsere Eltern altern und krank werden. Und das bringt uns dann an einen Punkt, an dem wir merken, wir müssen, irgendwas muss geschehen, irgendwas möchte ich machen, ich weiß aber nicht was, damit ich eben auch in der zweiten Lebenshälfte richtig stark bleibe und vielleicht nicht ganz wie meine Eltern, ich will es gar nicht so enden, da gibt es auch ganz tolle Beispiele, aber die waren ja auch in einem anderen Punkt, in dem, oder auch so die Wissenschaft war in einem anderen Punkt. Aber vielleicht, ne, was kann ich denn jetzt für mich tun, um für meine Familie auch stark zu bleiben, aber vor allem natürlich für mich selber. Und mein eigener Take ist so, als Solomutter eines 4-Jährigen, ich bin mitten in der Perimenopause, 46 Jahre alt, und für mich ist so ein bisschen das Motto, jetzt erst recht. So. Vielleicht so ein bisschen
flapsig. Ja, aber ich finde es total gut, vor allem auch, dass du ja auch sofort diese Verbindung aufmachst, dass es ja ganzheitlich gesehen werden muss. Ne? Es sind ja nicht nur die Veränderungen des Körpers oder die körperlich irgendwie ausgelöst sind, sondern das hat ja eben auch ganz viel mit dem mentalen Zustand zu tun, ne? Deswegen ja auch Hormone sowieso, da wollen wir auch ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, so was die eigentlich alles können und was die eigentlich auch für extreme Superkräfte, um es mal positiv auszudrücken, haben können, ne? Ich meine, du forschst und berätst ja seit Jahren zu Hormonen. Was hat dich denn besonders so überrascht, als du dich mit dem, ja, mit dem Können der Hormone beschäftigt hast?
Ja, also vielleicht nur, um das nochmal zu schärfen. Also ich forsche jetzt nicht im Labor, sondern eher, ich frage Frauen seit 20 Jahren rund um Zyklus und Sexualität, Wechseljahre. Also ich bin immer sehr auch an diesen Tabuthemen interessiert. Mhm. Und natürlich mache ich auch meine eigenen Erfahrungen und das hilft mir natürlich auch weiter. Und durch diesen offenen Austausch mit den Frauen, mit denen ich eben sehr, sehr viel gesprochen habe, auch in Frauenkreisen, da öffnen sich so wahnsinnig viele Türen. Und was mich, glaube ich, am meisten schockiert, ist da, das Thema, also gerade zum Thema Organschutz, ist das immense Unwissen und die tiefen Ängste und Frustrationen, die Frauen in unserem Krankheitssystem, also Gesundheitssystem eben passt da nicht mehr so ganz, sondern in unserem System eben haben, fokussiert jetzt auf unsere Medizin. Und da schließe ich mich auch nicht aus. Also eine meiner Empfehlungen, gerade bei Osteoporose, ist eben, dass Frauen auch mehr springen, also Jump Training oder Sprungtraining, Plyometrics genannt. Und ich habe das mal wieder empfohlen und dann sagte eben eine Frau, ja, ich kann nicht springen, weil meine Hose wird dann nass. Und ich ich denke mir dann auch natürlich, ne, wie auch unsensibel, ne, sondern da ist ja auch, das ist, finde ich, auch an den Ärzten dann zu fragen, hey, was könnten wir denn, ist das ein Problem? Hey, da müssen wir erstmal anders daran angehen. Und mittlerweile arbeite ich eben auch mit Trainerinnen, muss ich sagen, zusammen, die darauf spezialisiert sind. Denn die ganzen Trainingspläne sind auch eher auf Männer ausgerichtet und nicht diese Postpartum-Frauen, also Nachgeburtsfrauen, wo eben doch mal eine ganz andere Problematik auftauchen kann, um überhaupt ins Krafttraining, um überhaupt ins Sprungtraining zu kommen.
Jetzt sagst du ja aber ganz klar, du hast es jetzt schon angesprochen, so Hormone als Organschutz und das jetzt vielleicht auch nochmal ganz konkret in den Wechseljahren, wenn wir bei dem Begriff ja bleiben, das betrifft ja dann eine lange Zeitspanne, die Wechseljahre. Warum sagst du, dass es eben nicht nur nervig sein muss, sondern eben auch wirklich eine echte Chance, diese Zeit, wenn du das so kurz runterbrichst? Warum ist das so eine große Chance?
Ich glaube, diese körperlichen Veränderungen, die geben uns auch die nötige Motivation. Denn letztendlich vieles von dem, was ich auch vermittle, da geht es um Verhaltensänderungen. Und das ist häufig nicht so leicht. Wir alle, ne, jeder weiß, Rauchen ist ungesund, Alkohol ist ungesund und trotzdem trinkt man ab und zu, ne? Und sich aber dann bewusst zu machen, dass diese Veränderungen wirklich eben mich langfristig dann auch dazu zu negativen Auswirkungen führen. Manche sind da auch in jungen Jahren schon sehr, sehr motiviert und diszipliniert. Aber ich glaube, das Verständnis und gerade diese Aufnahme und dann die Umsetzung, die Motivation dadurch ist schon gestärkt, wenn man eben vielleicht selber schon anfängt, okay, ich merke so ein bisschen im Gelenk, tut's weh, was ist denn da los? Oder eben, ich habe auch einige Klientinnen, die eben gerade beschreiben, ich will das nicht, was meinen Eltern gerade oder meiner Mutter gerade widerfährt. Und deswegen sehe ich das so als Chance, weil diese Motivation, die fehlte eben häufig dann doch im Leben, gerade wenn wir jünger sind. Das sind andere Sachen wichtiger. Und ich feiere auch die jungen Menschen, die jetzt ins Krafttraining und auf Ernährung achten. Aber ich glaube, das ist wirklich jetzt eine Chance. Und mein Credo ist immer so ein bisschen die young as late as possible. Also so ein bisschen, es geht nicht nur um das Vermeiden von Krankheiten, sondern vor allem darum, dass das Leben, dass das die gesunden Jahre verlängert werden. Der sogenannte Health Span, davon wird häufig gesprochen. Weil Frauen, gerade Frauen leider, mehr Krankheitsjahre haben als Männer, auch wenn wir länger leben. Aber wenn du jemanden fragen würdest, niemand möchte eben bettlägerig 100 werden, ne, lieber kraftvoll dann eben im Leben stehen. Und natürlich verlängert das auch das Leben, wenn wir jetzt da dran gehen. Aber mir geht's vor allem darum zu vermitteln, dass wir mehr gesunde Jahre ansammeln wollen.
Das heißt, du sagst, dass diese Zeit der Wechseljahre einfach nochmal so ein starker Motivationsschub ist, auch wirklich tatsächlich aktiv zu werden dahingehend, ne? Weil vielleicht ja dann eben auch Hormone wegfallen, ne? Die Produktion runterfährt als biologischer Prozess. Vielleicht können wir da aber nochmal konkreter reingehen, kurz sagen auch, warum eigentlich unsere Hormone oder vor allem auch Östrogen in dem Fall eigentlich so wichtig ist für Gehirn beispielsweise oder auch das Herz. Was passiert eigentlich im Körper, wenn der Östrogenspiegel sinkt?
Ja, vielleicht noch ein bisschen zu der Frage, die du eben gestellt hast. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, zu dieser Motivation ist Menopause oder Perimenopause, Wechseljahre ist ja gerade so auch so ein Topic, was mehr aufkommt. Und ich sehe schon, dass Frauen sich auch mit ihren Freundinnen austauschen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Motivationsmöglichkeit, eben zu sagen, hey, wir sitzen alle im selben Boot, wir packen das und wir machen das zusammen und dann kann man auch mal, ne, darüber sich beschweren, mein Gott, was tut mir das jetzt wieder weh, aber was habe ich dann gemacht und wie viele Muskeln ich aufgebaut habe oder etc. Ne? Also so dieses Community, ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt, weil es eben auch so ein, ich will jetzt gar nicht sagen gehyptes Thema ist, aber es ist so ein Thema, worüber wir uns jetzt endlich auch mal unterhalten. So, Entschuldigung, jetzt zu deiner Frage oder wolltest du da nochmal eingehen?
Ja, genau, ich wollte dazu noch sagen, dass du sagst es ja eigentlich, endlich spricht man mal drüber, weil es ist ja eigentlich absurd, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja komplett irgendwie tabuisiert wurde und generell, ne, ich meine, es ist 50% der Bevölkerung, die davon betroffen ist, in Anführungsstrichen betroffen ist, ne? Ich meine nur so, es ist halt eigentlich, es ist total Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft und trotzdem wurde oder wird ja immer noch auch an vielen Stellen einfach viel zu wenig darüber gesprochen und es viel zu wenig thematisiert und deswegen, wenn auch häufig noch sehr negativ thematisiert und ja, deswegen finde ich das sehr gut, wenn wir darüber sprechen, auch zu sagen, was das eigentlich für eine tolle Zeit sein kann, was es für Chancen hat und dafür müssen wir aber natürlich erstmal gucken, okay, was passiert denn eigentlich, wenn Hormonspiegel senken?
Gerne. Genau, also das Ganze beginnt ja jetzt nicht mit der Menopause, also das Absinken der Östrogene, beziehungsweise auch Progesteron etc. Das beginnt ja schon Mitte, Ende 30 und dann fängt das eben an. Und zwar nicht so schön, wie man das vielleicht vom Testosteron beim Mann kennt, aber es sinkt eben eher so in der Achterbahn. Und durch diese Auf- und Abs und diese Verhältnisse von Östrogen zu Progesteron und unterschiedlich etc., das bringt den Körper eben auch so ein bisschen durcheinander. Aber letztendlich geht eben das Östrogen auf Dauer runter. Und was hat das für Auswirkungen? Verschiedene Organe brauchen Östrogen beziehungsweise funktionieren besser, wenn sie Östrogen haben. Und du sprachst ja so ein bisschen auch das Gehirn und das Herz an. Im Gehirn wirkt es eben auch antientzündlich und es hilft beim Energiestoffwechsel. Was wir sehen ist, dass Östrogen hilft den Neuronen, also im Gehirn, Glucose auch in die Zelle zu bringen. Und Glucose ist so die Energie für unser Gehirn, sag mal. Und die Forscherin Mosconi ist da so eine herausragende Forscherin, die beschreibt auch in ihrem Buch The Menopause Brain diese Wichtigkeit von Östrogen im Gehirn und zeigt dann auch, dass wenn wir eben in perimenopausal und menopausal, erhöhen sich im Gehirn die Östrogenrezeptoren. Das heißt, wenn wir jetzt denken, okay, das Östrogen ist ja ein ganz natürlicher Abfall und also der Abfall des Östrogens ist ganz natürlich, warum reagiert der Körper dann damit, etwas noch mehr zu verlangen? Ja, weil es eben nötig ist. Und da sieht auch diese Forscherin eben diesen Zusammenhang zwischen dem sogenannten Brain Fog. Das heißt so ein bisschen, dass man mal was vergisst, nicht mehr so ganz klar denken kann die ganze Zeit etc. Also es ist auch so ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber Brain Fog trifft es eigentlich ganz gut, so der Gehirnnebel. Und dass das eben auch damit zusammenhängt, eben mit diesem Abfall von Östrogen und dem Gehirn, dem das auch fehlt. Und gerade auch rund ums Herz, ne, das Herz. Wir sehen, dass durch das Absinken des Östrogens, auch abgesehen von dem Alter, also man kann ja auch sagen, okay, im Alter steigen die Cholesterine, die Lipidwerte, ne? Das, was für die Herzgesundheit ja sehr, sehr wichtig ist, sind, dass die Gefäße gut durchfließen sozusagen. Und das, was der Driver und der Impuls für Krankheiten ist, die sogenannte Atherosklerose, da lagern sich Plaques in den Gefäßen ein. Und wir sehen eben, diese Plaques werden von bestimmten Molekülen transportieren, unter anderem eben Apolipoprotein B und auch LDL, das ist weit bekannter. Und die bringen eben die Fette sozusagen in diese Gefäßwände. Und diese Gefäßwände können dann eben sich über Zeit entweder verengen oder diese Plaques lösen sich auf und schwimmen dann durch die Gefäße durch und können eben einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursachen. Deswegen wollen wir immer darauf achten, dass diese Blutfette beziehungsweise diese Transportmittel von Blutfetten niedrig sind. Und wir sehen eben, dass unabhängig von dem Alter ist wirklich das Absinken des Östrogens, sehen wir, dass diese Partikel, diese Transportpartikel, die eben diese gefährlichen Fette in die Blutgefäßwände bringen können, dass die erhöht sind wenn das Östrogen runtergeht. Ähnlich mit Blutdruck, also das hat auch damit zu tun, ne, wenn Gefäße verengt werden, dann erhöht sich der Blutdruck. Und es gibt andere Faktoren, die einfach auch sich dann sehr stark auf die Herzgefäßgesundheit auswirken. Da spielt der ganze metabolische Stoffwechsel, spielt da eine große Rolle, wenn es um Insulinresistenz geht. Das sehe ich auch bei vielen Frauen, die jetzt so in die Perimenopause und dann Menopause gehen, ist das HbA1c ist etwas erhöht. Die Fettverteilung ändert sich und leider ist es nicht nur eben subkutanes Fett, sondern was passiert durch das Absinken des Östrogens, ist, dass Fette nicht mehr, man sagt so ein bisschen, ich finde es ein bisschen doof, aber man sagt, nicht mehr birnenförmig angereichert werden, also nicht mehr so um die Oberschenkel und in den Po, sondern eher so um den Bauch herum. Und das stört viele Frauen. Und das Gefährliche daran ist eben, dass das Fett nicht nur irgendwie in der Haut, im Subkutangewebe ist, sondern auch rund um die Organe, das sogenannte viszerale Fett. Und das hat eben auch noch entzündliche Prozesse, die auch wieder sich auf die Gefäße auswirken können und die sozusagen angreifbarer für diese Plaques machen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es sind wirklich viele verschiedene Aspekte, die dann auf die Herzgesundheit sich negativ auswirken können. Vielleicht noch ein Punkt, dass Östrogen auch eben für diesen Muskelaufbau, für unsere Energie, für den Muskelaufbau auch wichtig ist. Neben dem Testosteron, was durchaus auch relevant ist, warum das auch für mich Teil der Hormonersatztherapie ist. Wir wissen, dass ab 40 verlieren wir 8% unserer Muskelmasse pro Dekade, also pro 10 Jahre. Und das ist viel. Wir Frauen, wir fangen ja auch mit wesentlich weniger als die Männer an. Und um eben agil zu bleiben, um uns vor Stürzen zu schützen, aber auch um gegen Osteoporose anzukämpfen, brauchen wir eben Muskelmasse. Und das heißt, es wird eben viel schwieriger, wenn es kein Östrogen und zum Beispiel auch Testosteron oder wenn es wenig davon gibt. Es ist einfach härter, Muskel aufzubauen für uns.
Jetzt hast du ja auch schon die Hormonersatztherapie angesprochen, kurz auch HRT ja genannt. Warum würdest du sagen, ist das wichtig, da in eine Hormonersatztherapie auch reinzugehen? Also, weil ich weiß, viele Frauen haben ja auch irgendwie Respekt davor, ne? Zu Unrecht, oder warum würdest du sagen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, nicht nur gegen jetzt die Beschwerden aus den Wechseljahren, sondern eben auch für Organe wie Gehirn und Herz und eben auch vielleicht die Muskeln?
Leider hat ja die Hormonersatztherapie oder HRT so einen schlechten Ruf bekommen, so ein bisschen basierend auf einer großen Studie, die 2001 abgebrochen wurde, die sogenannte Women's Health Initiative Studie. Und da kam eben so die Notion auf oder das Gefühl oder die Interpretation, dass es eben massiv das Brustkrebsrisiko erhöht. Die ForscherInnen sind auch da stark zurückgerudert. Das lag auch ein bisschen an der Interpretation der Studie, wie das ausgelegt wird zwischen absolutem und relativem Risiko, ein statistisches Konzept, das nicht allen Menschen geläufig ist und das Risiko weit über, ein bisschen übertrieben dargestellt hat. Einmal das. Zum anderen auch in dieser Studie gab es einen Arm mit nur Östrogen und einem eben kombiniert mit Östrogen und Progesteron. Und in dem Arm mit nur Östrogen bei Frauen, die eben keinen Uterus mehr hatten, da geht das, da kann man das dann, weil das Progesteron schützt eben vor dem Endometrium, vor dem Schleimhautkrebs sozusagen. Aber wenn du keine Gebärmutter mehr hast, dann kann man auch eben nur Östrogen nehmen. Und da hat man gesehen, in dem Arm mit nur Östrogen ist das Risiko gar nicht erhöht gewesen. Das heißt, okay, es liegt wahrscheinlich an dem synthetischen Progesteron, was gegeben wurde. Und da muss man sagen, das ist heute auch ganz andere Behandlung. Wir arbeiten ja mit vorwiegend bioidentischen Hormonen. Das heißt, dass auch das Progesteron ist bioidentisch. Das heißt, die ähneln eben dem menschlichen oder dem Frauenhormon sehr. Und deswegen muss man immer so ein bisschen schauen, okay, ist das Risiko wirklich jetzt, ne, ist das so eine Angst? Weil Brustkrebs schafft eben mehr Angst als Herzinfarkt. Weil irgendwie hat man Gedanken, Herzinfarkt, das betrifft ja vor allem Männer und so. Und deswegen wird es so ein bisschen, glaube ich, auch auf emotionaler Ebene verständlicherweise, ne, so ein bisschen ist es angstauslösend. Und dann muss man sich aber anschauen, das relative Risiko, das im Vergleich oder beziehungsweise das Risiko im Vergleich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, woran trotzdem immer noch die meisten Frauen versterben, die Gefahr von Osteoporose, die Gefahr von Demenz, von der Frauen ja wesentlich häufiger betroffen sind als Männer. Der Risikofaktor Nummer 1 ist Alter für Demenz und Risikofaktor Nummer 2 ist Being a Woman, also eine Frau zu sein. Und das heißt, wir haben so viele Risiken beziehungsweise Aspekte, die wir durch eine Hormonersatztherapie stärken können oder das Risiko senken können, wo ein Brustkrebsrisiko durchaus auch immer, ne, das heißt ja gar nicht, dass es nicht vorkommen kann. Es gibt Frauen, die Brustkrebs entwickeln.
Aber in Relation ist es eigentlich das geringere Risiko. Verstehe ich das richtig?
Genau, für die meisten Frauen ist es das geringere Risiko. Deswegen den meisten Frauen kann man wirklich auch die Hormonersatztherapie empfehlen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem konsequent auf Brustkrebs screenen können. Also die Vorsorgeuntersuchung sollten wir dann auch konsequent wahrnehmen. Und dann vielleicht auch die Igelleistung von einem Ultraschall wahrnehmen. Nicht nur die Mammographie, sondern dann, hey, ich mache das jetzt regelmäßiger. Ich weiß aber, mein Herz wird stärker, ich stehe wieder positiver im Leben, auch positiver so von meiner Attitüde her, von meiner Persönlichkeit und lebe einfach ein starkes Leben und nehme das selbst in die Hand. Das ist eine Risiko-Nutzen-Frage. Für mich ganz klar der Benefit, klar auf Seiten der Hormonersatztherapie.
Ja, interessant, aber ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, ne, was du sagst, dass auch da wieder viel so in der Wahrnehmung vielleicht verzerrt ist, ne, weil man halt, wenn man jetzt Krebs hört, irgendwie denkt, okay, das ist total endlich sofort und ne, man wird auf jeden Fall davon sterben, was ja gar nicht so ist erstens und zweitens, wie du sagst, sind tatsächlich ja Todesursachen wie Herz-Kreislauf-Störung oder Herzprobleme häufiger, ne? Und warum wird das immer noch so männlich gesehen? So Herzprobleme, Herzkrankheiten, obwohl, ich meine, jede Frau kommt ja früher oder später in die Wechseljahre und jede Frau wird früher oder später den Abfall von Östrogen haben. Und damit ja auch das Risiko. Warum ist das immer noch so männlich gesehen?
Mhm. Genau, also vielleicht zur Einordnung. Tatsächlich haben wir vor der Menopause ein geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben. Aber tatsächlich nähert sich das sozusagen den männlichen, den Männerstatistiken dann nach der Menopause an. Und warum das immer noch daran liegt, Mangel der Aufklärung, ne? Mhm. Und so ein bisschen vielleicht auch, dass wir sind uns nicht bewusst, dass eben ein Drittel der Herzinfarkte oder Schlaganfälle wirklich von Frauen, und das ist immer noch Todesursache Nummer eins, vor dem 65. Lebensjahr auch stattfindet. Ne? Das ist nicht irgendwas, was dann nur 90 plus oder so betrifft, sondern das geht schon früh los und ist deswegen so wichtig auch zu betrachten. Ich denke, Krebs ist eben so ein bisschen sehr dominierend. Ich höre auch immer wieder, ja, also meine Freundin hat jetzt Brustkrebs, sie hat seit einem halben Jahr, nimmt sie Hormonersatztherapie. Ich will keine. Und da fehlt leider auch so ein bisschen das Verständnis, so schnell geht das gar nicht, ne, dass eine Hormonersatztherapie da Krebs auslöst. Das wurde auch klar in der Studie eigentlich dargelegt. Aber es ist nicht dann in den Köpfen, naja, sie hatte eben sozusagen, der Brustkrebs entwickelt sich ja auch nicht über Nacht, sondern über Jahre und hatte da etwas. Und vielleicht ist durch die Hormonersatztherapie das Wachstum etwas angeregt worden, ne, wenn es ein hormonsensitiver ist. Aber deswegen screenen wir ja auch. Während die Herzinfarkte, ich denke, nicht ganz so auf dem Schirm sind, weil Krebs eben so auch durch die Medien sehr ging. Ne? Ich meine, Angelina Jolie etc. Also da wurde auch viel Aufklärung betrieben, was ja toll ist. Aber ich glaube, jetzt war ja auch der rote Tag, also so die Frauenherzen schlagen anders. Das ist ja eine ganz tolle Initiative, um auch darüber aufzuklären, dass in meinem Medizinstudium sprachen wir dann von den Herzinfarkten, die Frauen betreffen, häufig von den atypischen. Und das ist einfach auch dieser Shift von, nee, das ist nicht atypisch, das ist nur nicht wie der Mann präsentiert mit Ausstrahlen im linken Arm etc., Brustschmerz hier und da, sondern wir haben einfach eine andere Darstellung. Und ich glaube schon, dass auch da eine große Awareness oder dass da eine Wahrnehmung auch gesteigert wird, dass Frauen wirklich sich auch um ihre Herzen und Herzkraft kümmern müssen. Genau, ich denke, das sind so mehrere Faktoren, die da reinspielen, warum das noch nicht ganz so in unseren Köpfen ist.
Wenn jetzt eine Frau, eine Hörerin vielleicht auch hier überlegt, eine Hormonersatztherapie zu machen, was sind denn so vielleicht die ersten drei Schritte, die sie gehen sollte, um zu gucken, ob das passt?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, das, was du ja jetzt hier auch machst, eben darüber zu informieren und sich selber zu informieren. Das heißt wirklich, ich habe ja auch hier den Frauenkreis, ich feiere da eine Frau besonders, ab die ist 28 Jahre. Und ich sagte, und sie kommt zu unserer Session von Hormonersatztherapie und sie sagt halt, sie weiß, wie es ihrer Mutter ging. Sie will früh informiert sein, dass sie weiß, wie das sich darstellt, was sie dann tun kann. Und ich glaube auch da, ne, die jetzt so aufwachsen, das ist großartig. Das heißt, da muss man dann gar nicht mehr so viel machen. Aber ich glaube, für Frauen, die jetzt in meinem Alter sind und rund um die 40, da ist immer noch so ein bisschen, okay, hey, es gibt großartige Bücher mittlerweile, es gibt tolle Podcasts. Da mal sich zu informieren, ist, glaube ich, auch mittlerweile so leicht geworden. Und dann geht's natürlich auch darum, wie sage ich das dann meiner Ärztin, ne? Weil ich kann ja nicht einfach hergehen und sagen, ich will Hormonersatztherapie. Ja, aber sie haben ja ihren Zyklus noch, ne? So. Das heißt, da wirklich die Symptome, die man hat, tracken. Und es ist eben nicht nur Hitzewallungen. Da gibt es rund um 50 Symptome, die man wirklich, es gibt auch sehr schöne Checklisten, die man wirklich mal anschauen kann von inklusive Frozen Shoulder. Es gibt wirklich Symptome, vaginale Trockenheit, Vulva-Trockenheit. Das sind so eine auch der häufig frühen Symptome. Schlafstörungen. Wann, wie drücken die sich aus? Stimmungsschwankungen. Was, wie geht es meinen Gelenken? Dadurch, dass das eben so ein bisschen all over the place ist, weil wir irgendein Östrogen eben überall im Körper brauchen und nutzen, kann es eben auch so viele verschiedene Symptome geben. Und die aber im Gesamtbild wirklich auch die Ärztin oder den Arzt dann auch so ein bisschen dahin lenken können. Und auch da, ich glaube, ich habe es ja, Menopause war im Medizinstudium, war nichtig. Und ich weiß von Kolleginnen aus der Gynäkologie, da war das, ne, da war das ein kleiner Kurs und das war's. HRT ist gefährlich etc. Das heißt, da ist auch auf Seiten der GynäkologInnen auch ein Bedarf und teilweise nicht, vielleicht hat man es eben auch anders gelernt, dass es diesen Ärzten eben auch hilft, wenn man das ganz klar kommuniziert, was denn so die Symptome ist, wie das jetzt mit dem Zyklus ist. Verlängert er sich, verkürzt er sich? Nein, der ist noch regelmäßig, aber trotzdem habe ich Schlafprobleme. Und vielleicht liegt es ja am Progesteron, vielleicht am Östrogen. Vielleicht können wir das auch einfach mal ausprobieren. Das ist noch ein bisschen ein Off-Label-Use, gerade wenn man eben noch seinen Zyklus hat. Und trotzdem kann das Wunder wirken. Also gerade rund um Schlaf, rund um klar, die bekannten Hitzewallungen, die aber auch nicht immer gut einzuordnen sind, wenn die nachts sind und dann aufwachen. Viele wissen vielleicht nicht ganz, dass das eben auch mit diesen vasomotorischen Symptomen zu tun haben kann. Genau, also Symptome tracken, sich gut informieren und dann natürlich den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin finden. Denn das ist auch nicht immer leicht. Ich höre immer wieder dieses, ja, es gehört halt dazu, Frau zu sein, dass man da durch die Menopause geht. Das ist wichtig, dass man das auch natürlich zulässt etc. Ich glaube, da bin ich halt so ein bisschen mutiger. So, lass doch mal ausprobieren. Hey, was hat das denn? Vielleicht wirkt sich das gut aus. Natürlich muss man so ein paar Sachen ausschließen. Aber ich glaube, da kann man auch vielen Frauen, die hoffentlich die Angst nehmen, da ganz offen mit dem Arzt, der Ärztin zu sprechen. Und wenn dann eben so ein Kommentar kommt, wo man so nicht weiter kann, dann wirklich auch den Arzt wechseln, ne? Also die Anke Sinneken von Wechseljahren, die hat ja da auch eine Webseite, wo Frauen dann auch die ÄrztInnen empfehlen, die da irgendwie offen sind und empathisch und gut damit umgehen können. Da kann man ja auch nochmal nachschauen, ob da jemand in der Nähe ist. Also genau, da gibt's ja Ressourcen mittlerweile, das ist ja großartig.
Und theoretisch kann man das aber auch testen, oder? Man kann ja auch seine Hormonspiegel irgendwie messen, oder nicht?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde es ganz wichtig, im Labor nachzuschauen, wo das FSH ist, wo ist das Östrogen, das Testosteron. Und natürlich ist das Wichtigste die Person erstmal selbst. Ne? Was sind die Symptome? Denn ganz klar, selbst wenn die Spiegel so im Normbereich sind, und Normbereich ist natürlich auch immer so eine Frage, weil das ist häufig im Labor ja eher so auf Mangel aus und es ist nicht immer ganz einfach zu interpretieren. Aber da finde ich es sehr, sehr hilfreich, ins Labor zu schauen. Für mich zählt aber die Frau erstmal als erstes und dann messe ich dann auch vor allem in der Kontrolle in der Folge, dann nach 3 Monaten, okay, wie hat denn der Körper darauf reagiert? Warum? Weil es auch unterschiedliche Frauen gibt. Bei manchen ist auch das transdermale Östrogen eben, wird vielleicht, je nachdem auch, wo man es hinschmiert, vielleicht nicht gut absorbiert, sodass man eben da auch schauen kann, hey, wie kommt das denn im Körper an? Wir messen natürlich standardisiert, gerade beim Östrogen zwischen dem 3. und 5. Tag. Da geht es halt auch so ein bisschen darum zu wissen, wann man da die Hormone messen möchte. Aber das wissen natürlich die GynäkologInnen auch. Und ja, letztendlich geht's dann auch wieder darum, wer zahlt das? Und ich habe das Glück, in der Privatpraxis zu arbeiten, wo ich sagen kann, mir ist es wichtig, dass wir da reinschauen und dass wir es dann auch kontrollieren. Und das sind einfach andere Kalkulationen, die ÄrztInnen im GKV-System machen müssen. Aber ich finde es durchaus wichtig.
Ja. Ja, es ist eigentlich verrückt, wenn Hormone eigentlich so wichtig sind, ist halt auch so ein bisschen die Frage, warum hat die Evolution uns nicht einfach ausgestattet mit so einem lebenslangen Östrogenniveau? Dann könnten wir die Hormonersatztherapien ganz streichen. Aber gut, so ist es jetzt nun mal.
Die Biologie ist ja relativ hart eingestellt, sozusagen. Wir haben das Soll erfüllt, wenn wir eben keine fruchtbaren Eizellen mehr haben. Und dann sagt der Körper, ja gut, dann sparen wir uns einfach die Energie und sagen, der Körper ist vielleicht noch zur Nachsorge der Kinder und dann als, ne, so ein bisschen da in der Familie schon noch wichtig, aber groß bewegen muss er sich nicht mehr oder können wir jetzt die Energie so ein bisschen runterfahren? Und da sag ich halt dann, nö, das möchte ich nicht, zumal ich ja, wie ich vorhin erwähnt habe, auch eine Mutter bin von einem jungen Kind. Ich muss, wenn ich 60 bin, muss ich fit sein, weil ich dann halt einen Teenager habe. Und deswegen ist mir das eben ganz wichtig, da fit zu bleiben. Und da helfe ich dann auch nach, weil wir helfen uns doch mit allem nach. Wir fliegen in andere Kontinente mit Flugzeugen. Wir nehmen Antibiotika, wenn wir krank sind. Und hier geht's jetzt um meinen Gesundheitserhalt. Na klar, werde ich alles tun, damit das so bleibt. Das heißt ja auch nicht, Östrogen ist jetzt oder die Hormonersatztherapie ist alles, was ich machen kann. Ne? Ich hoffe, wir sprechen gleich noch über die anderen Sachen, denn die ganz, ganz wichtig sind. Es ist ja nicht the Holy Grail, sondern oder das Zaubermittel schlechthin. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber so ist eben auch Fitness, Ernährung etc. sind eben auch noch mit dabei. Aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu.
Genau, das ist die perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich auch fragen, was man jetzt neben einer Hormonersatztherapie jetzt als Frau vielleicht auch ganz bewusst für sein Gehirn tun kann, ne? Also auch Demenz entgegenwirken kann, aber eben auch natürlich anderen Organen helfen kann, abgesehen von der Hormonersatztherapie. Was kann man da machen?
Also ich arbeite so ein bisschen an so einer, ich habe meine Longevity-Matrix. Das heißt, da sind so die 5 Risiken, Herz-Kreislauf, metabolisches Syndrom oder metabolisch, das ganze Thema insulinresistent Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Krebs. Und eines Bestandteil, wichtiger finde ich jedenfalls, ist auch Osteoporose oder Knochengesundheit. Und demgegenüber sind eben diese Präventionshebel, die wir haben, die darauf wahnsinnig Einfluss haben können. Da ist Fitness, da kommen wir noch im Detail dazu, weil es geht nicht darum, okay, ich mache jetzt mein Yoga und ich jogge ein bisschen und so. Fitness, dann ist da Ernährung, ganz wichtig und häufig vernachlässigt, Schlaf. Mhm. Wir haben die mentale und emotionale Gesundheit, die auch ganz wichtig ist. Und dann die Nummer 5 bei mir ist eben die hormonelle Balance. Und gerade rund um Demenz, da spielt körperliche Fitness, Krafttraining, Muskelaufbau und ein hohes VO2 Max. Das ist so ein bisschen ein zunehmend auch wichtiger Biomarker, VO2 Max, Biomarker für aerobe Cardiopower sozusagen. Wirklich, wie gut mein Herz pumpen kann und meinen Körper mit Sauerstoff versorgen kann und korreliert sehr, sehr gut mit Langlebigkeit. Körperliche Fitness. Und was bei Alzheimer oder beziehungsweise bei der Demenz ganz wichtig ist, ist auch auf den Schlaf zu achten, weil wir in der Nacht ist das lymphatische System aktiv und baut solche unangenehmen Bestandteile wie Amyloide und Tauproteine ab, die eben unter anderem eben für Demenz verantwortlich sind. Und Alkohol ist natürlich dafür, also es ist einmal per se ein neurotoxisches, ein Gift für unsere Neuronen, für unsere Gehirn und beeinträchtigt auch sehr, sehr, sehr unseren Schlaf. Wir denken vielleicht, oh, jetzt das hilft mir beim Einschlafen, aber leider die Schlafqualität, die leidet massiv darunter. Genau, gerade rund um Demenz, eben der Fokus auch auf Schlaf und körperliche Fitness, finde ich da immer noch ganz wichtig.
Dann lass uns da doch nochmal ein bisschen einsteigen, weil du meintest ja auch genau, was bedeutet eben Bewegung, ne? Also wie genau muss das dann aussehen, um jetzt speziell dann diesen neuen Risiken in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren, während den Wechseljahren, wie auch immer, entgegenzuwirken. Und eine Frage so ein bisschen auch in Richtung Ernährung, weil ich erinnere mich zum Beispiel, meine Mutter war da eigentlich richtig gut für ihre Zeit so unterwegs, ne, und hat sich viel informiert und ich weiß, sie hat auch so ganz viele, weiß gar nicht, so Körner und so Zeugs hat die sich da jeden Morgen irgendwie reingepfiffen, plus auch gewisse Ernährungsergänzungsmittel, aber alles so auf pflanzlicher Basis und so. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass sie das auch mir so gespiegelt hat, dass sie wirklich sehr, sehr gut durch die Wechseljahre gekommen ist dadurch, weil sie sich damit aber auch früh auseinandergesetzt hat, so was muss ich in meine Ernährung ergänzen, was muss da rein und so, damit ich einfach diesen Symptomen entgegenwirken kann, was natürlich trotzdem auch immer individuell ist, ne? Also nicht jeder erlebt das ja gleich doll oder wenig oder so. Aber genau, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es bei meiner Mutter ganz stark auch so über Ernährungsergänzungssachen ging. Wie siehst du das?
Also Ernährung ist sicher ein wichtiger Bestandteil. Was für mich da wichtig ist, ist gar nicht in Dogmen zu denken. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, also Ernährung scheint mir häufig ein emotionales Thema. Ob man dann vegan und Keto, Paleo, vegetarisch, das ist etwas, ne, worüber sich dann stundenlang unterhalten werden kann, was das Beste ist. Ich glaube, wenn man gewisse Prinzipien berücksichtigt, wie hoch in Fiber, also hoch in Ballaststoffen, das ist ein wichtiger Bestandteil, der natürlich vor allem auch in den pflanzlichen Nahrungsmitteln da ist. Und pflanzlich, da spreche ich irgendwie vor allem natürlich solche Nahrung an, die keinen QR-Code hat, beziehungsweise, also was ich sagen will, die nicht prozessiert, kein hochverarbeiteten Ernährungsmittel sind. Davon profitiert unser Mikrobiom, fermentierte Sache, und kann es aber auch selber fermentieren, wenn wir solche gesunden, das Grüne, das Dunkelfarbige, die Antioxidantien, das Antientzündliche sozusagen zu uns nehmen. Und der zweite Punkt für mich ist der Proteingehalt. Denn wir Frauen, wir verstoffwechseln Protein auch schlechter, je älter wir werden. Das heißt, wir müssen eigentlich noch mehr davon essen, um, wenn wir eben Muskelaufbau betreiben, diesen Muskel überhaupt aufbauen zu können. Sonst sozusagen zehrt der Körper sozusagen noch mehr aus uns heraus, wenn wir Krafttraining machen und er nicht genug Protein hat. Es ist gar nicht so leicht, auf ausreichend Protein zu kommen. Und natürlich das Beste ist, so viel wie möglich über das, sagen wir jetzt, über die Nahrung zu bekommen. Aber tatsächlich, ich komme auch nicht um einen Proteinshake herum, wenn ich meinen Soll erfüllen möchte. Und du sprachst eben auch das Training an. Also für mich, ich finde, Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Also du hast noch die Mikronährstoffe bzw. Nahrungsergänzungsmittel auch angesprochen. Da wird auch, glaube ich, sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und ich verstehe auch, dass das, ne, da ist ja auch sehr viel Marketing dahinter. Und da gibt's auch tolle Sachen. Nur wird manchmal so die Liste immer länger von Frauen, die hier irgendwie mit einer 30 Items langen Liste hier ankommen. Und oftmals reduziere ich da ein bisschen, einfach um Klarheit zu schaffen und den Fokus aber auch der Wichtigkeit ein bisschen auf, was ist jetzt wirklich wichtig. Und klar, da sind, ne, Vitamin D, Omega-3, Magnesium, da sind so ein paar Bestandteile, Vitamin B, die ich auch als Nahrungsergänzungsmittel empfehle. Trotzdem das meiste wirklich versuchen über die gesunde Ernährung, weil es einfach auch studienmäßig belegt, so viel mehr Vorteile hat, dass man eben auch sowohl die Vitamine als auch die Mikronährstoffe eben aus der Nahrung einnimmt, als jetzt nur in Pillenform. Mhm. Und jetzt zum Training. Das Spazierengehen ist ja toll für die Seele, aber wenn es um Longevity geht, dann braucht es schon einen ganzen, also so einen echten Reiz. Und ne, also ich ganz für mentale Gesundheit, Achtsamkeit ist ganz wichtig. Aber wenn wir über Fitness sprechen, dann spreche ich gerne von, beziehungsweise ich frage Frauen, wie viel Stunden sie dafür mir geben, sozusagen. Und dann kann ich das aufdröseln in wie viel Stunden Krafttraining, wie viel Stunden vielleicht High-Intensity-Training. Also das heißt eher so dieses, wir sind Zone 3 und Zone 4, das heißt, wir aktivieren wirklich hier unsere Muskeln und sind außer Atem. Und wie viel Stunden dann noch möglicherweise Zone 2? Das heißt, da ist man so eher am lockerflockig joggen oder am Radeln oder Yoga machen. Das ist alles eher so im Zone 2 Bereich, sagt man. Also da, wo man noch mit der Nasenatmung arbeiten kann, wo man noch einen Satz sprechen kann. Und beim Krafttraining ist es halt so, dass es wirklich um diese Gewichte geht. Es ist nicht 2-3 Kilo, sondern es geht darum, wirklich heavy, Schwergewichte heben zu können, natürlich mit guter Anleitung, denn es soll progressiv sein. Das heißt, man fängt erstmal vielleicht auch mit dem eigenen Körpergewicht an, damit man weiß, wie so ein Deadlift geht oder wie ein Benchpress oder wie ein Bulgarian Squat oder was auch immer da für tolle Übungen gibt. Aber es geht darum, diese großen Muskelgruppen zu aktivieren und die nicht nur zu aktivieren, sondern wirklich auch zu reizen. Und da geht es eher um Wiederholungen zwischen 6 und 8 Mal und nicht diese 30 Mal hin und her, das ja schön für Hypertrophie vielleicht ist, also dass man eben so Muskeln, aber wenn man wirklich Muskeln aufbauen möchte, dann geht es um diese wirklich, das gerade noch so, okay, ich könnte noch 2, man spricht so von 2 in Reserve, dass die noch gehen würden, aber dann ist es wirklich auch zu Ende. Und davon eben 3 Runden. Und das ist durchaus machbar. Und viele auch so Gyms und so, die haben diese Konzepte auch in Kurse umgewandelt. Das ist großartig. Und ich sprach ja dieses HIIT-Training an. Das ist dieses High Intensity, was besonders wirksam ist, gerade auch rund um Cardio. Also Cardio im Sinne von Herzgesundheit ist eben da Intervalltraining. Das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze von Tabata, 1 Minute on, 1 Minute off, also 1 Minute voll in und dann wieder 1 Minute locker flockig, dann wieder 1 Minute in. Oder das Norwegian 4x4, da gibt es eben 4 Minuten, die man hochintensiv macht und dann 4 Minuten locker. Das sind Konzepte, die jetzt immer mehr auch, glaube ich, Einfluss gewinnen. Und man hat eben gesehen, dass wenn wir weniger Zeit haben, es ist wichtig, dass wir unser Herz pushen. Denn was als erstes eben verloren geht auch, ist unter anderem die Power. Also Strength kommt dann eben, was ich vorhin erwähnt hatte, wir haben die Kraft, den Kraftverlust, weil wir eben Muskelmasse verlieren. Was wir noch schneller verlieren, ist dieses Schnelle. Das liegt an den verschiedenen Muskelfasern, die sich zuerst zurückbilden. Und deswegen wollen wir die aber so lange wie möglich erhalten. Also dieses Intensive, auch intensiv springen, das ist eben etwas, was vielleicht für manche ungewohnt ist, aber was wirklich etwas bringt. Genau.
Das heißt, wenn man da wirklich effektiv arbeiten möchte, dann kommt man an einem Heavy-Krafttraining irgendwie nicht vorbei, ne? Also dafür halt eher vielleicht kurz, aber...
Genau, also heftig natürlich immer, ne, im Rahmen, das ist nicht beim ersten Training, ne, so, sondern muss man natürlich auch drauf achten. Ich sprach vorhin vom Beckenboden, ne, ich sprach von, also das, was nach der Geburt auch sein kann, dass man eben vielleicht auch eine Rektusdiastase hat, also etwas, dass da, das Bauchmuskeln sich noch nicht ganz zusammengefügt haben, da muss man immer aufpassen. Aber ja, dieses Krafttraining, warum das auch gerade so wichtig ist, wenn man sein Bauchfett wegbekommen möchte, ist, dass die Muskeln, wenn du Muskeln hast, dann sind das die Glukosesauger Nummer 1. Mhm. Das heißt, die verstoffwechseln das Ganze, was wir essen. Und wir sagten ja vorhin, du kannst das Gleiche essen, aber leider nehmen wir dann trotzdem falsch zu. Und wenn wir dann aber Muskelaufbau machen, dann helfen wir wirklich dem Körper dazu, das Insulin und die Glukose im Blut zu senken. Und das ist so das Wichtige daran, weshalb ich das immer sehr, sehr ans Herz lege, wirklich 2-3 Mal die Woche Krafttraining zu machen.
Ja, da muss ich dann mein Motto, was ich eh schon habe, noch verstärken, nämlich train to eat. Natürlich, um das eben nicht zu reduzieren, muss man mehr trainieren.
Ja. Das ist gut, aber eat to train as well. Und zwar gerade für Frauen ist es wichtig, dass wir uns nicht aushungern davor. Ne? Es ist ganz wichtig, vor dem Training oder wenn es wirklich nicht geht, aber dann ganz kurz danach auch Protein einzunehmen oder komplexe Kohlenhydrate. Bei Männern ist es ein bisschen anders. Die können auch nach dem Training noch länger aushalten, in Anführungsstriche. Der Körper kann dann trotzdem noch den Muskelaufbau leisten. Aber ich empfehle immer vor dem Training wirklich mindestens 20 Gramm an Protein zu sich zu nehmen und dann auch innerhalb der Stunde danach dann eben zu essen, wieder was dazu hinzuzufügen.
Mhm. Liebe Maya, was würdest du denn gerne unseren Hörerinnen insbesondere vielleicht auch zum Abschluss dieser Folge mitgeben, wenn es darum geht, heute wirklich eine Sache für ihre Hormongesundheit zu tun und gerade auch eben mit dem Blick dahingehend, dass die Wechseljahre auch eine große Gesundheitschance bieten, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich darum zu kümmern und eben auch zu sehen, ne, auch so ein bisschen dem Trotz zu willen, wie du das am Anfang hattest, so ja, dann jetzt erst recht für diesen nächsten Lebensabschnitt.
Ja, du hast es ja auch schon jetzt so ein bisschen gesagt, also dieses... Was mir in Deutschland schon auffällt, ist, dass wir sind ein bisschen gewohnt, die Gesundheit anderen zu überlassen. Also, ne, ich gehe dann zu meiner Gynäkologin, ich gehe zu meinem Hausarzt und ich glaube, das ist auch überfordernd. Also, es wird auch den ÄrztInnen nicht gerecht, weil letztendlich ist das ja mein Körper und wirklich da die Eigeninitiative zu übernehmen und nicht zu sehr auf, okay, was kann ich noch einnehmen, damit ich optimiere, sondern wirklich, okay, hier geht's ums Ganze. Ich optimiere mein ich werde eine starke Frau. Es geht den Leuten ja auch so viel besser. Ich mache dieses intensive Training. Ich möchte die gesunde Person sein und ich möchte noch so richtig lange im Leben stehen. Ich achte auf meinen Schlaf und ja, ab und zu party ich auch, aber mir geht es darum, wirklich gesund zu altern. Und warum ich das so ausdrücke, ist tatsächlich auch im Verhaltenstherapeutischen, gibt es dieses, was wichtig ist, ist, dass du deine Identitätsperspektive wechselst. So nicht, ja, ich muss jetzt wieder zum Sport oder ja, ich würde mich so gerne gesund ernähren oder ich würde so gerne mit Rauchen aufhören oder so, sondern ich bin Nichtraucher. Ich ernähre mich gesund. Ich bin eine starke Frau. Also so dieses wirklich Annehmen von dem, was da auch schon ist und das dann eben zu leben. Ich glaube, das ist das A und O. Es wird noch leichter, wenn man sich dann noch mit denen umgibt, die sozusagen ähnliche Ziele verfolgen. Das ist vielleicht so ein bisschen noch ein kleiner Seitenwink. Also umgib dich wirklich mit Menschen, die da ähnlich Lust haben, was zu bewirken bei sich selber, weil das dann einfach viel leichter wird.
Ja, ich finde, das hast du schön gesagt, auch einfach genau diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Und das hat ja auch was total Empowerndes, einfach da auch den, oder nicht einfach, aber zu versuchen, den Blick dahin zu wenden, das eben so wie anfangs auch gesagt, das als Chance zu sehen und nicht die nervigen Wechseljahre kommen jetzt oder sind dabei oder ich stecke mittendrin, sondern eben zu sehen, wow, ja, das ist jetzt meine Chance, ne, nochmal richtig das anzupacken, um gesund zu altern. Cool, vielen lieben Dank, Maya, das war sehr inspirierend.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr nehmt ein bisschen was für euch mit. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge in 2 Wochen wieder. Da geht es um ein Thema, was wirklich jede oder jeder Dritte hat. Aber sie ist umkehrbar. Es geht um die Fettleber und wir sprechen über die stillen Gefahren dieser, aber auch die cleveren Wege raus. Es ist nämlich gar nicht so schwierig, das wieder umzukehren. Meine Expertin ist Professor Dr. Julia Seiderer-Nack. Sie ist innere Medizin- und Ernährungsprofi aus München und hat ganz konkrete Tipps, wie wir den Kampf gegen Fettleber aufnehmen können. Also seid unbedingt dabei und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, würde ich euch vorschlagen, einfach den Vital-Podcast zu abonnieren mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen, gerne bei Instagram, bei Facebook oder ihr geht einfach auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich auch ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns über Feedback oder Anregungen von euch. Schickt uns dazu doch einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 2 Wochen. Liebe Grüße, eure Clarissa.